Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einem Blick auf Kenia und Südafrika, zwei Länder, die ja normalerweise bei Safari-Touristen besonders gefragt sind. In Zeiten von Corona bleiben diese jedoch aus und die Folgen sind verheerend. Nicht nur für die Menschen, die im Tourismus arbeiten und für die Wirtschaft im Allgemeinen. Auch das Risiko für Tiere, wieder vermehrt Opfer von Wilderei zu werden, wächst. Im zentralen Hochland von Kenia zum Beispiel brechen für die Menschen aus dem Volk der Maasai gerade komplett die Einnahmen weg. Da ist die Versuchung groß, den Speiseplan durch Wildfleisch aufzubessern. Und weil die Naturschutzgebiete weniger Geld haben und die Ranger nicht mehr so oft patrouillieren können, ist Wildern auch einfacher geworden. Wie man vor Ort trotz dieser Widrigkeiten versucht gegenzusteuern, das hat sich Bettina Rühl angeschaut.
Good boy, good boy, good boy.
Maimusi kann seine Ungeduld kaum zügeln. Der Spürhund arbeitet in Loisaba, einem Schutzgebiet im zentralen Hochland von Kenia. Hundeführer Joseph Ekaran zeigt Maimusi den Fußabdruck des Rangers, der heute den Verdächtigen spielt. Maimusi senkt die Nase, nimmt den Geruch auf.
Now Maimusi is prepared. He is now about to track.
Jetzt ist Maimusi bereit. Gleich wird er die Fährte aufnehmen.
Such, sagt Joseph, und Maimusi läuft los. Die Ranger kommen kaum hinterher.
Good boy.
Loisaba hat eine Fläche von 230 Quadratkilometern, ist also ein bisschen kleiner als Frankfurt am Main. In dem Schutzgebiet leben Elefanten, Löwen, Giraffen und die bedrohten Grävy-Zebras. Insgesamt 50 verschiedene Säugetierarten, dazu 260 unterschiedliche Vögel.
Before the dogs were introduced here in the conservancy, about 16 years ago.
Bevor wir die Hunde hatten, gab es sehr viele Fälle von Wilderei, innerhalb und außerhalb des Schutzgebietes. Kaum waren die Hunde da, haben sie die ersten Wilderer aufgespürt. Sie wurden festgenommen und bekamen Gefängnisstrafen. Dadurch ist die Wilderei deutlich zurückgegangen.
Die Spürhunde sind nicht nur im Schutzgebiet im Einsatz. Die Bevölkerung kann die Hilfe der Hundestaffel erbitten, wenn jemand in einen Laden eingebrochen hat, wenn Vieh gestohlen wurde oder auch bei größeren Verbrechen. Allein das Wissen um die Spürhunde von Loisaba wirke aber abschreckend.
Inzwischen haben wir manchmal 3 Monate lang keinen einzigen Fall von Wilderei. Zum Einsatz kommen die Hunde eigentlich nur noch in Fällen von kleineren Diebstählen. Wenn jemand in einen Laden einbricht und Mehl oder Zucker klaut, solche Sachen.
Dass die Menschen für solche Kleinigkeiten eine Strafe riskieren, macht deutlich, wie hart hier der Überlebenskampf ist und wie weit verbreitet die Armut. In der Region leben vor allem Viehzüchter aus den Volksgruppen der Maasai, Samburu oder Pokot. Außer von ihrem Vieh leben die Menschen vom Tourismus. Aber wegen der Corona-Krise kommen schon seit Monaten keine Reisenden mehr.
Most of the people have lost their jobs.
Die meisten Menschen hier haben ihre Jobs verloren. Einige von ihnen haben Familien, müssen die Bildung der Kinder bezahlen. Wenn du in so einer Situation kein Geld mehr verdienst und nichts mehr zu essen im Haus hast, kannst du auf die Idee kommen, wildern zu gehen.
Der Weg ins Hauptquartier von Loisaba führt über holprige Pisten. Zunächst über eine weite Ebene und dann durch leicht hügeliges Land. Nach wochenlangen heftigen Regenfällen ist im Moment alles grün. Die oft ausgetrocknete Savanne steht zum Teil unter Wasser. Im Hauptquartier sitzt Tom Sylvester in seinem Büro. Er ist der Manager von Loisaba. In den vergangenen Wochen musste er viel rechnen.
Our Conservancy Loisaba relies about
Loisaba bezieht die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Tourismus. Das sind Abgaben für den Naturschutz, Gebühren für die Übernachtung und Einnahmen durch Angebote wie Reiten auf Pferden und Kamelen. Dass das alles wegfällt, hat enorme Auswirkungen.
In seinem ursprünglichen Budget hatte Sylvester für das laufende Haushaltsjahr 900.000 US-Dollar aus dem Tourismus eingeplant, die er komplett streichen musste. Von dem Geld finanziert Loisaba die Infrastruktur im Park, Projekte für die anwohnende Bevölkerung und den Schutz der Wildtiere. Von den 210 Angestellten des Schutzgebietes hat Sylvester keinen entlassen, aber allen die Gehälter gekürzt, auch sich selbst. Er spart, wo er kann.
Unsere Hauptaufgabe ist es, die Natur und die wilden Tiere zu schützen. Wir sind sehr entschlossen, das trotz der Sparmaßnahmen auch weiterhin zu tun. Wir versuchen also, in allem effizienter zu sein. Die Zahl der Patrouillen werden wir vermutlich etwas reduzieren müssen, ebenso die Zahl der Überwachungsflüge.
Ebenso wie Joseph Eckeran fürchtet auch Silvester deshalb einen Anstieg der Wilderei. Die Gefahr sei ernst zu nehmen, meint Silvester. In einem benachbarten Schutzgebiet sei kürzlich zum ersten Mal seit langer Zeit ein Elefant getötet, die Stoßzähne entfernt worden. Für Las Haba ist er aber im Moment trotzdem noch zuversichtlich, weil die Bevölkerung das Schutzgebiet unterstützt.
Der wirksamste Zaun ist eine große Gemeinschaft in der Nachbarschaft der Schutzgebiete, die kein Interesse daran hat, die Zäune und Mauern zu überwinden.
Das gelingt nur, wenn die Bevölkerung von den Schutzgebieten profitiert, also beispielsweise durch Einnahmen aus dem Tourismus und durch Jobs. Außerdem erlaubt Silvester seinen Nachbarn in Dürrezeiten, ihr Vieh in Las Haba grasen zu lassen. Das Schutzgebiet finanziert Schulspeisungen und zwei zusätzliche Lehrer, unterstützt das Gesundheitszentrum mit Medikamenten und hat ein medizinisches Outreach-Programm, schickt also eine Assistenzärztin regelmäßig in abgelegene Dörfer. Wegen der gegenwärtigen Beschränkungen und der Finanznot wurden diese Programme eingestellt. Trotzdem versucht Silvester gerade jetzt, die Menschen weiterhin zu unterstützen. Ihre Not ist schließlich größer denn je. Paul Naiptari öffnet das Vorhängeschloss, das die Tür zum Lagerraum der Ewasso-Grundschule sichert. Die Schule liegt einige Kilometer von Las Haba entfernt.
Hier in der Store haben wir ein paar Stoffe. Wir haben Mais, Beans,
Hier im Lager haben wir Mais, Bohnen und Maisporridge. Diese Lebensmittel möchten wir an die Bevölkerung verteilen. Essen muss man nun einmal, aber viele Menschen haben dazu keinen Zugang mehr.
Paul Naiptari ist der Verbindungsmann zwischen Las Haba und der Bevölkerung in den umliegenden Dörfern.
Diese Lebensmittel waren für die Schulspeisungen bestimmt. Aber wegen der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen. Wir haben uns entschieden, sie an die Bevölkerung zu verteilen. Dann können die Kinder das, was sie sonst in der Schule bekommen hätten, zu Hause essen.
Ein paar Kilometer weiter werden die ersten Säcke ausgeladen. Etliche Maasai-Frauen sitzen schon wartend unter einem Baum. Einige tragen einen Mundschutz. Steven Lefsongoi ist der Chief der Maasai-Gemeinschaft der Region. Er hat sich zu den Frauen gestellt und erklärt ihnen, dass es leider nicht genug für alle gibt und außerdem nur kleine Portionen. Aber immerhin sei das doch besser als nichts. Die Frauen sind mit großen Säcken gekommen, in denen verschwinden die paar Kilo, die sie kriegen. 10 Kilo Mais, 5 Kilo Bohnen, 2 Kilo Porridge. Das soll pro Familie für 2 Wochen reichen.
Anschließend werden wir sehen, woher wir Geld bekommen, damit wir die Familien weiter unterstützen können. Zum Teil sicher aus dem Budget von Las Haba. Aber wir werden auch unsere Freunde und Geldgeber im Ausland ansprechen. Vielleicht geben sie uns etwas Geld und wir können die Familien auch danach mit Lebensmittelpaketen unterstützen.
Das hilft den Menschen und schützt die Tiere in Las Haba. Denn solange sie überleben kann, wird die Bevölkerung auch in den kommenden Wochen vermutlich nicht häufiger wildern als bisher. Von der Verteilung profitieren an diesem Morgen fast 200 Familien, etwa 1300 Menschen. In Kenia gibt es bisher viel weniger bekannte Corona-Infektionen als ursprünglich befürchtet. Viel schlimmer sind die wirtschaftlichen Folgen, erzählt Sabina Lemiliko. Die 51-Jährige wartet darauf, dass sie bei der Verteilung an die Reihe kommt.
Das Virus trifft uns, weil die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Außerdem finden im Moment keine Viehmärkte statt. Aber wir sind auf diese Märkte angewiesen, damit wir unsere Tiere verkaufen können. Sonst haben wir kein Geld für Essen. Jetzt haben wir keine Einnahmen mehr. Unsere Situation ist sehr schwierig.
Fast alles sei teurer geworden, sagt die Mutter von 9 Kindern, vor allem Maismehl, Gemüse und Zucker. Also streckt sie, was sie sich leisten kann. Statt Maisbrei gibt es nun Maismilch. Immer wieder fallen Mahlzeiten aus. Außerdem tut es ihr leid, dass ihre Kinder schon seit Monaten nicht mehr in die Schule gehen können. Die Abschlussprüfung für das Schuljahr fiel aus und noch weiß niemand, wann es weitergeht. An Homeschooling ist in den Maasai-Dörfern nicht zu denken. Es gibt keinen Strom und kein vernünftiges Licht, Internet nur über Handys, sofern Empfang ist. Von Tablets oder Computern in den Familien ganz zu schweigen.
Meine Kinder vermissen die Schule. Sie wollen lernen und hoffen sehr, dass diese Pandemie vorbeigeht, damit sie wieder in die Schule können.
Am Rande des Geschehens steht Paul Lebeneo. Er ist Manager einer Ökolodge, die der Maasai-Gemeinschaft gehört. Sie steht im Kuija-Naturschutzgebiet, das an Loisaba grenzt und von den Maasai betrieben wird. Eigentlich war die Lodge für die nächsten Monate gut gebucht. Jetzt steht sie wegen der Corona-Krise leer. Von seinen 23 Angestellten musste er 21 entlassen.
It was difficult because some of them I started with them.
Das ist mir sehr schwer gefallen. Einige von unseren Angestellten sind von Anfang an dabei. Andere machen ihren Job wirklich gern und sie sind auf das Einkommen angewiesen, um ihre Rechnungen bezahlen und ihre Kinder in die Schule schicken zu können. Aber ich hatte keine andere Wahl, weil es keine Arbeit gibt.
Einige der Arbeiter kämen immer noch jeden Tag in die Levasso Lodge, obwohl sie nicht bezahlt werden.
Sie hängen auf dem Grundstück herum und wir essen zusammen. Das Wenige, was ich habe, teilen wir. Aber Geld kann ich ihnen nicht geben.
Im Garten der Levasso Lodge mühen sich einige Maasai-Frauen mit Hacke und Spaten ab. Die 37-jährige Ngilo Lamanias beantwortet gerne ein paar Fragen.
Für uns ist das eine Herausforderung. Erstens haben wir noch nie etwas angebaut. Wir sind Viehzüchter. Normalerweise kümmern wir uns um unsere Tiere. Mit der Feldarbeit haben wir nichts zu tun. Aber jetzt ist alles durcheinander. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als selbst etwas anzubauen, wenn wir etwas zu essen haben wollen. Wirklich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages mal auf einem Feld stehe. Aber eigentlich läuft es gar nicht so schlecht.
Die Idee mit dem Gemüseanbau hatte Ellie Modesta, die Frau von Paul Lebeneo. Die beiden managen gemeinsam die Lodge der Maasai-Gemeinschaft. Ellie zeigt den Frauen, wie die Feldarbeit geht. Sie ist selbst Maasai, kommt aber aus einer anderen Region. Dort haben die Maasai-Frauen schon seit einigen Jahren Gemüsegärten. Jetzt in der Corona-Krise gibt Ellie ihr Wissen weiter.
Wir haben heute erst angefangen und kommen gut voran. In ein paar Tagen werden wir pflanzen und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gut gelingen wird. Vielleicht schicken wir dir Fotos von unseren Fortschritten, vielleicht sogar davon, wie wir das Gemüse kochen, denn ich bin sicher, dass wir da hinkommen werden.
Ellie Modesta ist eine der wenigen Frauen in der Gegend, die studiert haben, und zwar Community Development und Tourismus. Schon lange vor der Corona-Krise hat sie damit angefangen, ehrenamtlich mit den Frauen der Gegend zu arbeiten. Sie will ihnen weitere Möglichkeiten erschließen.
We have a group of women and at the moment we have now 60 members.
Wir haben eine Frauengruppe mit 60 Mitgliedern. Ich liebe es, anderen zu helfen und Wissen weiterzugeben, vor allem an Frauen. Zum Beispiel bei Gesundheitsthemen, die Frauen betreffen. So viele von ihnen haben gesundheitliche Schwierigkeiten. Das liegt unter anderem daran, dass sich viele von ihnen nicht in ein Krankenhaus trauen.
Because most of them don't know what to say or even are afraid even to go to the hospital.
Seit dem Beginn der Corona-Krise ist Ellie Modesta unermüdlich damit beschäftigt, Lösungen für die vielen neuen Probleme zu finden. Und vor allem Wege, das verlorene Einkommen aus dem Schmuckverkauf an Touristen zu ersetzen. Die Frauen nähen jetzt Gesichtsmasken, angeleitet von Ellie. Auch das Imkern haben sie angefangen. Durch die Not gezwungen, lernen sie in diesen Wochen viel, was ihnen auch in Zukunft noch helfen wird.
Im zentralen Hochland Kenias scheint die Not also vorerst erfinderisch zu machen und Wildtiere bleiben erstmal mehr oder weniger verschont. Eine Situation, die sich aber natürlich jederzeit ändern kann und die auch davon abhängt, wie sich das Coronavirus ausbreitet in der Region. Zu Beginn der Pandemie hieß es ja noch, Afrika würde von Corona härter betroffen sein als jede andere Region der Welt. Die Gesundheitssysteme seien zu schwach, die Regierungen zu arm. Annahmen, die sich bislang aber erstmal nicht bewahrheitet haben. Viele Staaten sind hart und entschlossen gegen Corona vorgegangen. Und das Virus hat sich vergleichsweise langsam ausgebreitet auf dem Kontinent. Und das war bislang auch in Südafrika der Fall, wo einer der härtesten Lockdowns der Welt galt für über 80 Tage. Auch hier mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für den Tourismus und die Nationalparks. Ob Wilderei in dieser Region zugenommen hat, das habe ich unsere Korrespondentin Jana Gent gefragt.
Also was die Wilderei angeht, geht das im südlichen Afrika ziemlich weit auseinander, würde ich sagen. Also es gibt zum Beispiel in Malawi, Sambia und Simbabwe, da werden Alarmglocken geschlagen. Der Internationale Tierschutzfonds, der bemängelt da, dass die Wilderei wirklich hochgegangen ist, weil da wirklich viele Nashörner und Elefanten zu beklagen sind, die ihr Leben lassen mussten und denen dann die Stoßzähne oder Hörner fehlten. In Südafrika ist es tatsächlich auch nicht einheitlich. Die Regierung ganz offiziell sagt, hier ist die Wilderei während des Lockdowns sogar zurückgegangen, weil auch die Wilderer dann irgendwie zu Hause bleiben mussten, also wenn man das mal so ganz plakativ sagen kann. Aber es gibt eben einzelne Nationalparks, in denen doch immer wieder Fälle gemeldet werden. Also gerade letzte Woche hatte der Pilanesberg-Nationalpark, der ist nördlich von Johannesburg, schon wieder 3 gewilderte Nashörner gemeldet. Und das sind natürlich keine guten Neuigkeiten. Aber jetzt sind auch tatsächlich wieder diese Selbstfahrer-Safaris erlaubt seit vergangener Woche, sodass Touristen, das sind dann keine Touristen aus internationalen Ländern, sondern eben Südafrikaner mit dem eigenen Auto wieder durchfahren dürfen, um Tiere zu schauen. Und das entspannt die Situation ein ganz kleines bisschen. Ermittler haben generell gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass die Handelswege ja dicht sind. Das spielt den Wilderern nicht in die Karten. Also wenn die Tiere töten, um dann die Stoßzähne oder Hörner zu entfernen, dann müssen die das Zeug zwischenlagern, bevor dann irgendwann wieder Handelswege offen sind und wieder Schiffe gehen oder Flugzeuge gehen, in denen sie das schmuggeln können, damit dann auch die Ware quasi auf den asiatischen Markt kommt, dort, wo die enormen Preise dafür gezahlt werden, sofern das in der Realität dann auch noch stattfindet, weil sich da die Politik ja auch ein wenig zu verändern scheint.
Wie hat man denn versucht, der Wilderei vorzubeugen? Also welche Übergangshilfen gab es zum Beispiel für die Angestellten in den Parks, die ja auch über die Sicherheit der Tiere wachen sollen? Und reichen diese Hilfen aus?
Also hier in Südafrika, wo ich jetzt bin, da wurden tatsächlich die Gehälter weitergezahlt. Also alle Ranger in Nationalparks, die da arbeiten, die haben auch weiter ihr Geld gekriegt. Und für deren Familien gab es Sozialfonds. Also die meisten von denen kamen tatsächlich auch klar. Aber die Anwohner der Nationalparks, denen hat ja die komplette Einnahmequelle gefehlt. Und da reden wir ja wirklich von Kleinstexistenzen. Also Leute, die dann als Putzfrauen in Lodgen arbeiten, da wo Touristen normalerweise übernachten. Da reden wir von Tankwarten, die an Tankstellen eigentlich Benzin oder irgendwelche Getränke verkaufen, deren Job dann eben auch nicht mehr gewährleistet ist, wenn da keiner mehr anhält, um zu tanken. Also es sind so wirklich diese ganz kleinen Existenzen, die da auch dranhängen, aber die bekommen tatsächlich von der Nationalparkbehörde Sunparks auch Lebensmittelpakete jetzt im Lockdown, wenn die wirklich kein Geld mehr haben. Und was auch wichtig ist, dass die Anwohner eben die Bedeutung von den Tieren verstehen, wenn die leben, weil dann natürlich auch die Anwohner, also die um die Parks herum wohnen, verstehen, wenn Tiere drin sind im Nationalpark, wenn die da ihr normales Leben haben, dann kommen eben auch Touristen und dann verdienen wiederum die Leute, die um die Nationalparks herum wohnen, in diesen Dörfern und Orten eben auch ein bisschen Geld. Die Tourguides hier in Südafrika, die bekommen auch Unterstützung, also die bekommen pro Monat 1500 Rand, das ist jetzt nicht besonders viel, umgerechnet im Moment etwas weniger als 100 Euro, aber das wird von der Regierung eben gezahlt, damit auch die ein Einkommen haben. Also da passiert tatsächlich in Südafrika was, aber man muss auch sagen, Südafrika ist das am besten aufgestellte Land von allen hier im südlichen Afrika.
Wollte ich gerade sagen, in den Nachbarländern ist das ja wirtschaftlich eine etwas andere Situation. Hat man da ähnliche Maßnahmen ergreifen können? Zum Teil sind die Nationalparks ja sogar über die Grenzen hinaus und reichen in die Nachbarländer hinein. Also agiert man da gleich?
Nein, das muss ich tatsächlich verneinen. Also in den Nachbarländern stellt sich das teilweise sogar dramatisch dar, einfach weil die überhaupt keine Rücklagen haben. Wenn wir von einem Land wie Simbabwe reden zum Beispiel, da habe ich noch mit Rangern telefoniert, die sind tief im Busch in Nationalparks drin. Die bekommen kein Geld, die bekommen auch kein Essen mehr geliefert. Die haben Angst, selber Covid-19 positiv zu sein. Und die sind dann quasi so 50 bis 80 Kilometer tief drin in einem Nationalpark. Ihre Familien sind aber in den Städten, weil dort ja auch Schulen sind und Lebensmittelläden. Also also die dort ihr ganz normales Leben haben. Und dann funktionieren die Telefonleitungen auch nicht wirklich verlässlich. Ich hatte Glück, dass ich mit einem reden konnte, aber der sagte, er wisse gar nicht, wie es seinen Kindern geht. Also sprich, deren Motivation, dass sie dann in den Busch reingehen und gegen Wilderer vorgehen, die ist tatsächlich gesunken. Und in solchen Ländern muss man auch sagen, da kommt ja auch noch ein Faktor dazu, den wir uns als Deutsche überhaupt nicht vorstellen können. Die Tiere werden gar nicht mal nur wegen des Elfenbeins getötet, sondern weil die Menschen Hunger haben. Also die jagen dann tatsächlich Tiere, um das sogenannte Bushmeat zu kriegen, also Fleisch, das eben aus den Nationalparks kommt. Aber ganz klar muss man auch sagen, ein massiver Anstieg der Wilderei ist das aus diesem Grund, also wegen des Hungers jetzt nicht. Insgesamt muss ich auch sagen, sind die Vorzeichen eigentlich ganz gut, denn wenn China oder Vietnam, also wenn die wirklich die Pläne umsetzen, dass sie den Handel mit Wildtierprodukten untersagen wollen, dann könnte das die Wilderei sogar eindämmen. Aber im Moment ist das in den Ländern auch noch nicht spürbar, die jetzt um Südafrika herum liegen.
In Südafrika, wenn man jetzt mal ganz konkret dahin guckt, da beginnt die Saison ja auch mit dem Safari-Tourismus ja erst wieder, wenn es bei uns wieder kälter wird. Was würde denn ein Ausbleiben der internationalen Touristen wirtschaftlich bedeuten und wie bereitet sich das Land darauf vor, beziehungsweise wie wappnet man sich, um das Schlimmste da jetzt zu vermeiden? Also Virologen befürchten ja schon, dass es in dem dortigen Winterhalbjahr stark zunehmen wird mit Corona und Südafrika ist ja auch schon jetzt mit, ich glaube, 25% der 200.000 in Afrika nachgewiesenen Corona-Fälle das am stärksten betroffene Land des Kontinents.
Ja, das wird tatsächlich Auswirkungen haben. Der Tourismus generell in Südafrika, der macht 3% des südafrikanischen Bruttoinlandsprodukts aus. Das klingt nicht viel, aber wenn man die Zahl hört, dass da 700.000 Arbeitsstellen dranhängen und direkt mit dem Tourismus, dann ist das schon was Dramatisches. Die Regierung hat ein Hilfspaket aufgelegt, aber das reicht einfach beileibe nicht. Also die Einnahmen dieser Saison jetzt, die brechen komplett weg. Und da gibt es schon eine Menge Firmen und Unternehmen, die ganz kreativ sind, die jetzt Online-Safaris anbieten. So Lodges, die eigentlich wirklich Luxus-Lodges sind, in denen normalerweise internationale Touristen ihre Urlaube verbringen, die bieten jetzt Gutscheine für Südafrikaner an zum halben Preis. Und die kann man innerhalb von 1,5 Jahren dann einlösen, wenn irgendwann mal wieder geöffnet werden darf. Die machen das tatsächlich, um überhaupt ein bisschen Geld zu generieren, damit sie ihre laufenden Kosten decken können. Denn die Tourismusministerin Mamoloko Kubayi-Ngubane, der hat ja neulich noch gesagt, dass erst 2021 die Saison für normale Touristen internationaler Art wieder anlaufen sollte. Also da kriegt man tatsächlich so eine kleine Schnappatmung, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es gibt viele Lodge-Betreiber, die das überhaupt nicht überleben würden. Denn internationale Touristen, die spülen hier eine Menge Geld rein und die sorgen dafür, dass hier viele, viele Existenzen auch gewährleistet sind.
Wenn man jetzt mal alleine auf die Maßnahmen schaut, die Corona betreffen, also jetzt wurden die Einschränkungen erstmal gelockert. Wenn man dann aber die Statistik anschaut, wie die Zahl der Corona-Infektionsfälle in die Höhe gegangen sind, dann ist in den letzten 5 Tagen, muss man sagen, hat die sich um 10.000 erhöht. Das ist eine ganze Menge. Südafrika ist sehr betroffen. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass so Maßnahmen wie Isolierung von Infizierten oder auch Social Distancing ja überhaupt nicht funktioniert, zum Beispiel in diesen sehr engen Townships in Südafrika. Also was ist da die Strategie?
Es ist tatsächlich wirklich eine Menge vorbereitet worden. Sie haben völlig recht. Soziale Distanz, das kann man gut machen in guten Wohnvierteln, in den Townships, wo auf 8 Quadratmetern auch 8 Menschen leben müssen. Wenn man denen sagt, bitte bleib zu Hause, dann ist das tatsächlich der blanke Hohn. Das geht ja überhaupt gar nicht. Also die Vorbereitungen, die sind tatsächlich so von Seiten der Regierung. Die haben sehr früh mit der rigiden Ausgangssperre begonnen. Die haben in der Zeit Feldkrankenhäuser geplant. Die haben Intensivstationen organisiert. Die haben die Krankenhausbetten verdoppelt, damit eben Isolier- und Quarantänestationen geschaffen werden können und die Menschen, wenn sie einen schweren Krankheitsverlauf hätten, dann eben auch medizinisch versorgt werden könnten. Zum ersten Mal überhaupt haben der private und der öffentliche Gesundheitssektor zusammengearbeitet. Das ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung. Noch sind viele, viele Krankenhausbetten auch leer. Aber es ist wirklich so, dass die Prognosen, die schon Anfang März mir Virologen gesagt haben, dass die jetzt eintreten, dass die Infektionszahlen jetzt über den Winter, der hier bis September geht, einfach drastisch steigen werden. Das hat jetzt begonnen, die Zahlen nehmen zu und alles, was die Regierung hofft, ist, dass die Sterblichkeit gering gehalten wird. Im Moment sieht es auch noch gut aus, also die schweren Verläufe sind im Moment wirklich in einem geringen Prozentbereich und intensivmedizinisch betreut werden müssen wirklich ganz wenige Patienten bisher. Also wenn die Infektionszahlen steigen, aber die meisten Menschen dann auch wieder gesund werden können, ne, und die Genesungsrate, die liegt bei 57% offiziell, das heißt, es gibt wenig Erkrankte, die im Moment sich wirklich krank fühlen und ins Krankenhaus müssten. Das ist tatsächlich eigentlich bisher ein guter Verlauf. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt. Aber ob es sich wirklich auch so darstellen wird, das werden wir erst im Verlauf des Winters sehen. Ich habe gerade gestern noch mit einem Menschen geredet in einem Township, der sagte, also wenn mich Corona nicht umbringt, dann macht es einfach das kalte Wetter. Denn hier ist eine Kaltfront, wir haben Minusgrade. Und das ist für die Leute in Townships, die keine gedämmten Wände oder Doppelglasfenster haben, tatsächlich auch nicht schön.
Im Süden Afrikas ist der Winter eingezogen, eine Situation, die natürlich Ängste schürt, weil diese Jahreszeit, die ja das Immunsystem der Menschen besonders herausfordert, nun auch noch einhergeht mit den Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Corona wird indirekt auch morgen in der Weltzeit Thema sein, wenn es nämlich um Krisengewinner in Mexiko und Italien gehen wird. Ich, Katja Bigalke, sag an dieser Stelle Tschüss, danke für Ihr Interesse und machen Sie es gut.